D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Obwohl Donald Trump noch bei Amazon Apple-Produkte bestellt. Trump, Apple und Amazon werden wohl keine Freunde mehr, Pascal Fischer.
Nee, er mag die Steuerflucht nicht so richtig und die kuschen aber langsam vor ihm.
Der Konflikt zwischen Trump und den Tech-Firmen in den USA. Packst du gleich mal an hier bei uns in 7,5 Minuten und danach essen wir gesund, ja? Quinoa, das ist so ein Pseudogetreide ohne Gluten und mit viel Eiweiß. Der Preis auf dem Weltmarkt ist ganz krass gesunken in letzter Zeit. Das ist schlecht für die Andenbauern, wo das ursprünglich angebaut wurde, oben im Hochgebirge. Wieso trotz der hohen Nachfrage die Preise nicht wieder nach oben gehen beim Quinoa? Das fragen wir gleich unsere Kollegin aus der Umweltredaktion und wir packen leckerstes gesundes Essen für die Arbeit ein. Beste Tipps aus der Redaktion auch hier bei uns. Der Donnerstagabend mit Pascal Fischer.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Grüßt euch. Hi.
D-Radio Wissen.
Donald Trump verunsichert die G7. US-Präsident Barack Obama hat es heute erzählt, dass die G7-Kollegen in Japan meinten, dass Trump sie so langsam nervös macht. Obama hat das kommentiert mit: Viele von Trumps Vorschlägen, die liegen eine richtige Ignoranz des Weltgeschehens an den Tag. Und ja, so albern wir Donald Trump immer wieder finden, so ernst müssen wir es langsam nehmen, dass er demnächst vielleicht der mächtigste Mensch der Welt sein könnte. Ne? Einer, der es sich mit allen möglichen Leuten und auch Branchen verscherzt, das ist Donald Trump. Seit längerem verunsichert er sogar die sonst so selbstbewusste Tech-Branche, zum Beispiel Apple oder auch Amazon. Trump wird schärfer, die Firmen werden leiser, abgesehen von Ausnahmen. Pascal Fischer, wer schimpft darum?
Meg Whitman, das ist die Chefin von Hewlett Packard auf CNBC, die hat nämlich Trump schon einen Demagogen genannt und jetzt gesagt, dass seine Politik die Geschäftswelt schädigen würde. Außerdem hat sie Trump abgesprochen, ein guter Präsident sein zu können.
Ich glaube nicht, dass ein Präsident Trump gut für unser Geschäft wäre. Er ist nicht der Richtige, um Präsident der Vereinigten Staaten zu sein.
Der Ton wird schärfer, zum Beispiel auch gegenüber Apple.
Ja klar, Trump hat ja gesagt, wir werden Apple dazu bringen, ihre verdammten Computer in diesem Land zu bauen. Also wieder so diese Stoßrichtung, bring back the jobs to America und so weiter. Naja, und wir erinnern uns, als das FBI mit Apple um einen Terroristen-iPhone gestritten hat, da hat Trump ja zum Boykott aufgerufen, bis die das Passwort rausrücken würden bei Apple. Witzig, denn Apple hatte das ja erstmal gar nicht.
What I think you ought to do is boycott Apple until such time as they give that security number. How do you like that? I just thought it. Boycott Apple.
Naja, dann hat Trump ja ein Einreiseverbot für Muslime gefordert. Und als Apple-Boss Tim Cook neulich in Indien war, da wurde er auch danach gefragt. Und das war eigentlich eine Steilvorlage. Ne? Die Tech-Branche, die will ausländische High Potentials möglichst easy ins Land lassen. Die machen auch alle Lobbyarbeit für liberalere Einwanderungsgesetze. Und Cook sagte dann nur so verschämt, der Erfolg seines Unternehmens beruhe auf Diversität.
Auch Amazon, das große Amazon, wird langsam bange.
Jo, Trump hat schon im Februar damit gedroht, glaubt mir, wenn ich Präsident werde, oh, dann haben sie Probleme. Amazon hat ja die Washington Post gekauft und da lautete jetzt seine Kritik, die wollen damit die öffentliche Meinung beeinflussen oder einfach Steuern sparen. Und Amazon habe sowieso ein Monopolproblem, hat er dann noch getrompetet, der Trump. Die müssten kartellrechtlich belangt werden. Amazon-Chef Bezos antwortete daraufhin nur so kleinlaut, dieser Stil sei nicht angemessen für einen Präsidentschaftskandidaten.
Das war mal anders.
Ja, früher haben ihn die Techies ein bisschen veräppelt. Jeff Bezos von Amazon zum Beispiel, dem gehört ja auch die Raumfahrtfirma Blue Origin. Und der hat einen Angriff abgekriegt von Trump und dann hat er getwittert, endlich von Donald Trump getrashed worden. Wir werden ihm trotzdem einen Platz auf der Blue Origin-Rakete reservieren. Hashtag Send Donald to Space.
Traut sich denn eigentlich außer dieser Meg Whitman keiner mehr offen zu meckern gegen ihn?
Naja, also Facebook-Gründer Mark Zuckerberg schon ein bisschen. Also er warnte da auch vor Trumps Plan, eine Mauer zu Mexiko zu bauen und Menschen auszugrenzen. Leider gab es dann ja diese Geschichte, dass Facebook konservative Nachrichten angeblich unterdrückt und Zuckerberg hat dann konservative Journalisten eingeladen zu sich, darunter auch den Wahlkampfkoordinator von Trump. Einige aber nehmen den Mund ein bisschen voller, zum Beispiel Keith Rabois. Trump sei ein opportunistischer Lügner, hat er einfach gesagt. Naja, dieser Mann wiederum hat gut lachen. Der hat früh investiert in PayPal, LinkedIn, Square und Investoren. Die können ihre Kelder im Zweifel ein bisschen hin und her bewegen und sind vielleicht freier als jetzt Unternehmensbosse. Dann wiederum hat Donald Trump aber auch gewarnt vor einer Technologieblase, also längst zurückgeschossen. Startups seien überbewertet, alles würde crashen, wie ab 2007 der Häusermarkt. Er spielt an auf die vielen Unicorns. Es gibt nämlich mittlerweile 163 Firmen, die über 1 Milliarde Dollar wert sind. Das ist aber jetzt im Silicon Valley natürlich keine Neuigkeit. Und dann ging es wieder gleich feixend los auf Twitter. Make bubbles great again. Ja, lautete da so die Ironie. Und Marc Andreessen, Ex-Netscape-Gründer und Investor, der ulkte dann auch, endlich sagt's mal jemand, hahaha. Ja, Trump hat also keine Ahnung, hat sich auch bisher nicht mit Branchengrößen getroffen, sagte Aaron Gin von der Lincoln Initiative, einem libertären Think Tank. Lustig, dass Trump Technologie kritisiere, das legte er dann gleich noch nach, aber seine Kampagne sei ja maßgeblich über Twitter betrieben.
Donald Trump und die US-Tech-Companies mögen sich nicht so. Dankeschön, Pascal.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Quinoa wird im Moment als das Superessen angepriesen. Quinoa ist eine, ja, so ein Pseudogetreide, kann man sagen. Es ist glutenfrei oder glutenfrei, wie auch immer man das aussprechen möchte. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Und eigentlich war Quinoa die Rettung für die Menschen ganz oben in den Anden, in Südamerika. Das Zeug, das wächst nämlich auch noch auf 4000 Metern Höhe oder sogar noch weiter oben, ne? Weil aber weltweit immer mehr gesundheitsbewusste Leute und Ökos und Hipster Quinoa haben wollen, ist der Preis sehr gefallen. Und zwar so sehr, dass sich der Anbau für die Andenbauern in den Ursprungsregionen in Bolivien und in Peru nicht mehr wirklich lohnt. Die Bauern, die leiden darunter, dass Quinoa mittlerweile nicht nur da oben bei ihnen, sondern auch im Flachland und in vielen anderen Ländern der Welt angebaut wird. Jule Reimer aus unserer Umweltredaktion hier bei D-Radio Wissen. Wenn die Nachfrage immer weiter steigt, dann gehen doch eigentlich auch die Preise dann irgendwann wieder nach oben. Warum denn nicht?
Naja, das kommt drauf an, wer letztendlich produziert. Erstmal vorab, Quinoa, das sind ja diese Senfkörner, großen rotbraunen, gelben oder weißen Samen mit so einem nussigen Geschmack. Und in der Tat war das eben bisher verbreitet in der Andenregion, in ganz hohen Anden, vor allen Dingen in Bolivien. Und jetzt hat sich eben dieser Anbau ausgebreitet in Regionen, wo es möglich ist, das auch in industriellem Maßstab zu produzieren. Also richtig große Äcker, große Traktoren, sogar McDonald's bezieht ja jetzt irgendwie Quinoa seit geraumer Zeit für seine Veggie-Burger. Und dadurch ist eben das Kilo Quinoa, das hat auf der Höhe des Booms zeitweise über 6 Euro gekostet, auf 1,80 Euro gefallen. Einfach viel mehr, viel durch industrialisierte Anbieter.
1,80, da können die Andenbauern wahrscheinlich nicht von leben oder dafür können sie es nicht anbauen. Wieso produzieren die nicht einfach weiter, so wie früher, für ihre Region da oben, anstatt für den Weltmarkt?
Genau, also die Andenbauern bräuchten unbedingt mindestens ein Viertel mehr, also so um die 2,30 Euro, sagt zumindest die britische Fairtrade-Stiftung. Und die lokalen Produzenten konkurrieren jetzt natürlich auch mit Billiganbietern, die dann teilweise auch auf deren Märkte wiederum drängen und diese verdrängen. Soweit das möglich ist. In der Tat ist eigentlich diese hohe Andenregion, dafür ist Quinoa ideal, um es anzubauen. Das ist also ein Fuchsschwanzgewächs, das sind so lange Blüten mit diesen kleinen Samen darin. Aber das ist auch ein sensibler Lebensraum. Also wenn zum Beispiel Quinoa jetzt noch intensiver auch in Bolivien angebaut würde, in der Andenregion, hat das möglicherweise da auch dann wieder Folgen in Form von Erosion. Also es ist eine Mischung aus Verdrängung, Konkurrenz und aber auch die Frage, wie intensiv darf man in so einer Region anbauen.
Was könnte denn helfen? Also, dass wir jetzt einfach weniger Quinoa essen, das kann ja nicht die Lösung sein, oder?
Naja, in erster Linie auf Fairtrade setzen. Also wenn man tatsächlich genau gezielt den Andenbauer unterstützen will. Denn in der Tat, es gibt ja viele Leute, die haben sich gesagt, prima, das ist so das Nahrungsmittel, mit dem ich noch was Gutes tun kann. Also schauen, wer verkauft's, wer bekommt dafür welches Geld.
Was gäbe es denn für Quinoa-Alternativen, falls ich jetzt in nächster Zeit erstmal darauf verzichten möchte?
Kommt drauf an, was du bewirken willst. Also wenn es dir zum Beispiel darum geht, Eiweiß zu essen. Quinoa ist ja ein ganz wichtiger Eiweißlieferant. Dann musst du einfach gucken, welche Getreide in welcher Form dir auch viel Eiweiß liefern. Wenn du auf die Transportwege achten willst, dann musst du bei den Alternativen ein bisschen aufpassen. Also ein wichtiges Kennzeichen von Quinoa ist ja, das ist glutenfrei. Auch deshalb haben es viele Leute gegessen. Das heißt, dieser Kleber, der sonst einen elastischen Teig beim Weizenbrot ermöglicht, den enthält es nicht. Alternativ glutenfrei ist zum Beispiel Reis oder Mais. Amaranth kommt auch wieder weitgehend aus den Anden, wird aber auch in Europa angebaut. Also Stichwort längere Transportwege. Hirse ist auch eine gute Alternative, auch ein guter Nahrungslieferant und vor allen Dingen auch Buchweizen ist auch glutenfrei, hat auch Eiweiß, ist so eine krautige Pflanze mit Blüten, kleinen dreieckigen Samen, wird zum Beispiel als in Pfannkuchen verwandt, gibt einen schönen zusätzlichen kräftigeren Geschmack und das kommt zum Beispiel aus Frankreich oder aus Russland, Ukraine, also da sind die Transportwege dann auch nicht so weit.
Jule Reimer aus der DRW Wissen Umweltredaktion über den Preisverfall beim Pseudogetreide Quinoa. Und wir sprechen weiter übers halbwegs gesunde Essen. Wir haben hier nämlich fast alle was zu essen bestellt heute. Nur eine, die bleibt hartnäckig, macht sich ihr Salatzeugs, alles frisch und selbst aus verschiedensten Behältern, die sie mitbringt.
DRW Wissen, Redaktionskonferenz.
Kurzer Schwank aus unserem DRW Wissen Redaktionsalltag. Heute ist hier bei uns Feiertag, ja, so wie in Bavü, in Bayern, in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Das Problem ist, die Kantine ist zu und hier gibt's drumherum keine Essensinfrastruktur. Also Pizza, Salat und Nudeln bestellt und am Ende ist leider so ein riesiger Müllberg übrig geblieben. Macht ein schlechtes Gewissen. Eine, die das so gut wie immer anders macht, selbst wenn die Kantine auf hat, ist Julia Rosch aus unserem Team. Die packt nämlich immer ihre Dosen und Gläschen aus und zaubert sich dann ein prima Essen, alles von zu Hause mitgebracht. Was hattest du heute als Pizza-Alternative dabei?
Also heute total gesund, ne? Einen grünen Salat mit Tomaten, Möhrenstreifen, Feta und Mais. Dazu gab es zwei Rindswürstchen, die sind gestern beim Grillen übrig geblieben. Und noch ein Glas Spargelsalat, den habe ich aus so Spargelenden zubereitet, die Sonntag, glaube ich, beim Spargelkochen übrig geblieben sind.
Also alles frisch und es klingt nach der perfekten Resteverwertung. Sieht auch lecker aus, könnt ihr euch bei uns im Netz auf dradiwissen.de anschauen. Aber ich sag mal, das dauert auch ewig, das alles zuzubereiten.
Nee, gar nicht. Also ich bin da mittlerweile echt total routiniert, habe da quasi meine eigene Technik entwickelt, um mein Essen to go sozusagen im Handumdrehen in 10 Minuten vorzubereiten.
So, erzähl mal.
Also, eine Möglichkeit ist ja einfach ein bisschen mehr zu kochen. Ne?
Mache ich immer.
Oder weniger
aber
zu essen
trotzdem.
Oder weniger zu essen, um was übrig zu lassen. Und dann die Reste am nächsten Tag mitzunehmen. Das habe ich zum Beispiel mit dem Würstchen gemacht. Die sind beim Grillen gestern ja übrig geblieben. Da war wie immer viel zu viel da. Und deswegen gab es heute noch zwei, naja gut, ich muss sagen, etwas vertrocknete Rindswürstchen. Genau.
Aber dieser Salat, ne? Wenn ich Salat mache, also ich jetzt, ja, wenn überhaupt, dann dauert das immer ewig. Also erstmal waschen, den Salat danach abtrocknen, alles Mögliche dann noch schnibbeln und so weiter. Das ist ewig.
Ja, das stimmt. Und ich habe da nämlich mittlerweile, da habe ich wirklich meine Technik entwickelt. Ne? Okay. Sag ich mal, die Julia-Technik. Ich kaufe mir Anfang der Woche einen großen, frischen Kopfsalat. Den pflücke ich auseinander, komplett über der Spüle, wasche ihn, packe ihn in die Salatschleuder, schleuderkräftig. Und dann kommen die ganzen Blätter in eine große Dose, die ich in meinem Kühlschrank lager. Und da halten die sich ewig, ne? Locker mal 10 Tage, ohne zu stinken. Und die Salatschleuder muss ich dann nur einmal sauber machen, weil das ist das Allerätzendste, finde ich. Das Saubermachen der Salatschleuder. Ich hasse es.
Ich habe keine.
Ich hasse es.
Okay.
Ja. Und deswegen mache ich das nur einmal in der Woche. Und je nach Bedarf nehme ich dann einfach die Blätter aus der Dose, schnibbel die klein, packe die in eine noch kleinere Dose. Dann gibt es Tomaten drauf, Feta, geriebene Möhren, ein bisschen Mais, ein hart gekochtes Ei. Was auch immer, ja. Ja, kannst ja alles nehmen. Gurke, Avocado, Thunfisch, Oliven, irgendwas passt immer. Und einen Salat hast du echt dann in 10 Minuten zusammengeschnippelt.
Okay, aber es gehört ja noch eine Soße dazu, die muss man auch noch zusammenrühren. Und das wäre mir dann irgendwann auch alles viel zu kompliziert.
Ja, das kann ich mir bei dir vorstellen. Günther wollte ich schon sagen. Ralf, ja, die Salatsoße ist so eine Sache, da kann man ja so Fertiggedöns kaufen, ne? Das hast du wahrscheinlich schon mal gemacht, manche Leute nehmen da diese Tütchen mit so einem Pulver, das rührt man im Wasser an und dann kippen die Leute das über den Salat, schmeckt scheiße, mache ich nicht. Also, was nehme ich? Ich nehme Öl, geschmacksneutral, Apfelessig, ein bisschen Senf, ein bisschen Honig und kommt ein bisschen Sahne rein und frische Kräuter, Estragon ist geil und Minze, kommt alles in ein großes Einwegglas, dann schüttel ich kräftig, ne? Schmeck ab. Und fertig ist mein Salatsoßenvorrat für eine ganze Woche. Und dann fülle ich mir so ein bisschen was ab, ein kleines Gläschen, nehme das mit zur Arbeit, weil die Salatsoße ja nie vorher mit dem Salat mischen, ne? Weil der fällt dann zusammen. und sieht nach 5 Minuten so aus, als hätte eine Kuh aufgestoßen. Deswegen.
Ja, lecker. Lassen wir die Kuh mal beiseite. Mal eine andere Sache. Wie transportierst du dein Essen? Du kommst ja immer mit dem Rad zum Sender, ne? Ja,
so eine bin ich. Ich nehme mein Essen mit und komme mit dem Fahrrad. Ja. Genau. Ich fahre mit dem Rad und dann wird immer alles kräftig einmal durchgeschüttelt in der Tasche. Da sind mir schon ziemlich viele Dramen passiert. Joghurt ausgelaufen, Salatsoße ausgelaufen, Suppe ausgelaufen, Wasserflasche ausgelaufen, Smartphone ertrunken. Alles passiert, aber ich habe jetzt die richtigen Dosen.
Okay, wie
ganz,
sehen die
ganz
aus?
Wichtig. Ja, die sind erstmal aus Plastik oder Glas und haben so Klippverschlüsse, 4 Stück, und sind dann wasser- und geruchsdicht. So, wichtig, die Plastikdosen sind alle BPA-frei. Bisphenol A, das ist so ein Grundstoff, der zum Plastikherstellen benutzt wird und in den Hormonhaushalt eingreifen kann, wahrscheinlich unfruchtbar macht oder sowas. Ich habe es jetzt nicht genau recherchiert. Genau, da achte ich drauf, dass es nicht drin ist. Und manchmal nehme ich einfach so Schraubgläser, Honiggläser oder sowas, was übrig ist.
Preismäßig, wie sieht es da aus? Also wäre es nicht günstiger, jetzt einfach für 6,50 eine Pizza Margherita zu bestellen?
Glaube ich nicht.
Nee?
Also ein Salatkopf kostet 2 Euro. Ist halt die Frage, ob man jetzt jeden Tag Salat essen möchte. Ne? Aber kostet 2 Euro und das Ganze drumherum, irgendwie Möhren, Feta, Oliven und so, kostet jetzt auch nicht so viel und sprengt echt nicht mein Budget. Ich glaube, Essen gehen ist teurer und mit der Kantine bin ich oft wahrscheinlich gleich auf oder sogar günstiger unterwegs.
Das ist die Frau, die uns allen immer ein schlechtes Gewissen macht, wenn sie dann da sitzt und all ihr gesundes Zeug auspackt aus Behältnissen, die nicht krebserregend sind. Julia Rosch mit dem Selbstmitbringen Feiertagsgesundessen. Könnt ihr euch alles nochmal anschauen auf dradiowissen.de. Danke.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Schon krass, oder? Dass mal so eine Ratte aus dem Klo rauskommt. Das scheint bei einigen Menschen auf dieser Welt schon mal passiert zu sein. Pascal Fischer, dieses Mal ist es keine Ratte, die wir da heute gesehen haben auf verschiedenen Bildern im Netz, sondern eine Schlange, die sich durch die Abflussrohre nach oben gekämpft hat und dann auch noch zugebissen hat. Da saß nämlich jemand auf dem Klo. Und zwar hat sie zugebissen da, wo es besonders weh tut, Pascal.
Ja, das war in Bangkok. Und zwar ist das einem 38-Jährigen passiert. Und der hatte auch noch einen passenden Namen, der hieß nämlich Ataporn mit Vornamen. Die Lokalzeitung dort erzählt, Ataporn saß also auf dem Klo und da hat es ihn am Penis gezwickt. Er hat nach unten gegriffen und hat eine Schlange gesehen und mit einem Seil hat er sie dann irgendwie gepackt und rausgezogen. Das Ding war insgesamt 4 Meter lang. Fotos im Netz kannst du dir angucken, die zeigen also wirklich so ein blutbespritztes Örtchen wie aus dem Horrorfilm. Der Ataporn, der musste ins Krankenhaus, weil er so viel Blut verloren hatte. Und die Schlange lebt noch immer und ist von der Feuerwehr versorgt worden.
Guten Appetit. Kloschlange beißt Mann in Penis. Dankeschön, Pascal.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Scooter ist ja somit der erfolgreichste Musikexport aus Deutschland. Aber, wie wir diese Woche gelernt haben, in den USA kennt sie keiner. Bis jetzt. Jimmy Fallon hat sie vorgestellt in seiner Rubrik Do Not Playlist, also Songs, die er vorstellt, wo er sagt, auf gar keinen Fall diese Platte kaufen, die ist schrecklich. Und da hat er eben How Much Is The Fish von Scooter vorgestellt. Ja, lange her, dieser Hit. Und heute hat er dann ein neues Video gepostet, Jimmy Fallon, der Late Night Talker, in dem man nochmal ein paar Fragen an Scooter hatte, nämlich
One, was it, were you buying the fish for eating or were you buying for an aquarium? Two, is the fish still around? If it is the aquarium fish. Three, and the final question, how much was the fish? We'd love to know. Ja. All of your fans would like to know.
Ja, wir wollen alle wissen, wie viel kostet denn jetzt der Fisch? Und vor knapp einer halben Stunde hat jetzt H.P. Baxter von Scooter persönlich auf Facebook auf die Anfrage von Jimmy Fallon geantwortet. Und zwar aus Ibiza.
Hi Jimmy, I'm H.P. Baxter from Scooter. Greetings from the party island Ibiza. Answering your questions, we bought the fish for our aquarium at the studio, but it was finally too loud. Now the fish lives on the countryside in an animal residence. We are still in close contact, something like pen friends. Last time it seemed quite busy because he told something about a Hollywood movie, Finding Dory or something. And about the price, it was $3.80. Wicked, thank you.
Jetzt die Frage, 3,80 Euro oder 380 Euro? Ich glaube, 380 Euro muss dieser Fisch gekostet haben. Also, wir wissen jetzt endlich, wie teuer der Fisch war bei How Much Is The Fish von Scooter. Dank Jimmy Fallon. Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jetzt stellt euch mal bitte vor, hier bei uns in Deutschland wird eine Umfrage gemacht. Wie zufrieden seid ihr denn bitte mit der Bundesregierung? Und dann kommt raus, mehr als 95% sind unzufrieden und sagen, die Bundesregierung, die ist doch korrupt. Zum Beispiel. Exakt so bescheiden ist die Stimmung gerade bei den Palästinensern im Westjordanland. Die Leute dort sind so unzufrieden mit der Palästinenserregierung um Mahmoud Abbas wie noch nie, sagt eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Avrat. Julia Möckel aus dem D-Radio-Wissen-Team war erst vor kurzem im Westjordanland. Julia, wie hast du die Stimmung dort erlebt?
Ziemlich genau so, wie sie diese Umfrage auch beschreibt. Fast alle Palästinenser, mit denen ich gesprochen habe, sind sehr schlecht zu sprechen auf die Regierung um Mahmoud Abbas. Korrupt, elitär, abgehoben. So sehen viele Leute im Westjordanland ihre Regierung.
Woran liegt das?
Einmal an dem krassen Widerspruch, den viele Palästinenser spüren zwischen ihrem eigenen Leben und dem ihrer Politiker. Ist zum Beispiel nicht einfach, einen guten Job zu finden im Westjordanland. Die Leute verdienen nicht besonders viel. Die Lebenshaltungskosten sind aber verhältnismäßig hoch. Der offizielle Mindestlohn liegt bei rund 340 Euro pro Monat. Allein ein WG-Zimmer in Ramallah, wo auch viele Studenten leben, kostet aber schon um die 200 Euro. Also viele Palästinenser müssen echt haushalten mit ihrem Geld. Und dann sehen sie im Vergleich dazu die großen, protzigen Villen, in denen ihre Politiker leben. Also darüber beschwert sich auch Ali, ein palästinensischer Tourguide, den ich in Ramallah kennengelernt habe.
Die sind alle reich, die Leute, die für die Regierung arbeiten. Die klauen uns unser Geld.
Ali sagt, wir müssen hier für alles zahlen, wenn wir zum Arzt gehen, wenn wir studieren wollen. Alles kostet extra, obwohl wir schon Steuern zahlen. Wo geht denn dieses ganze Geld hin, fragen sich Ali und eben auch andere Palästinenser.
Taschen der Politiker oder was?
Genau, das denken eben viele. Und das ist auch nicht aus der Luft gegriffen. Der palästinensische Ableger von Transparency International zum Beispiel sagt, es gibt viel zu wenig Transparenz und Kontrolle darüber, wofür die Palästinenser Regierung ihr Geld eigentlich ausgibt.
Das bietet jetzt natürlich viel Raum für Spekulationen.
Genau, und Regierungsvertreter weisen Korruptionsvorwürfe aber immer wieder von sich. Von wegen alles nur Geschwätz und Gerüchte. Und diese herablassende Haltung der Regierung ist ein weiterer Grund für die große Unzufriedenheit der Leute. Viele haben eben das Gefühl, die da oben haben uns vergessen. Die sacken Hilfsgelder von der EU oder anderen Hilfsorganisationen ein und kümmern sich nur darum, dass es ihnen gut geht. Was die Bevölkerung will, ist unserer Regierung herzlich egal, sagt auch Ali. Dafür spricht seiner Meinung nach auch die Tatsache, dass es schon so lange keine Wahlen mehr gab im Westjordanland.
Wir hatten keine Wahlen seit mittlerweile 10 Jahren. Unser Präsident ist illegal. Er hätte längst abtreten müssen. Aber sie wollen keine Wahlen. Sie wollen genau so weitermachen. Es ist ein Geschäft für die, nichts weiter.
Das hört sich nach ganz schön viel Frust an.
Ja, der hat sich angestaut über die letzten Jahrzehnte, in denen sich quasi nichts verändert hat. Es gibt nach wie vor keinen eigenen palästinensischen Staat. Die israelische Armee besetzt nach wie vor weite Teile des Westjordanlands, obwohl das eigentlich palästinensisches Autonomiegebiet sein sollte. Und eine politische Lösung ist nach wie vor nicht in Sicht. Unsere Regierung tut also nichts für uns, heißt es deshalb. Gleichzeitig sind viele Palästinenser aber auf eine Art auch abhängig von dieser Regierung, weil sie zum Beispiel für sie arbeiten und Angst haben um ihren Job.
Das heißt, es gibt auch keinen öffentlichen Protest gegen die Regierung.
Gibt's, der ist aber nicht ungefährlich. Wer demonstriert, kann auch ganz schnell mal im Gefängnis landen. Amnesty International kritisiert auch immer wieder Misshandlungen und sagt, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist stark eingeschränkt im Westjordanland und übrigens noch mal krasser im Gazastreifen, wo ja die radikal-islamische Hamas regiert.
Die Menschen im Westjordanland, die Palästinenser, sind sehr unzufrieden, hat auch eine neue Umfrage ergeben. Dankeschön für die Infos. Julia Möckel, die vor kurzem noch dort war.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das waren teure knapp 1,5 Jahre. Amber Heard und Johnny Depp lassen sich scheiden. Es wird schon von 400 Millionen Dollar gesprochen, über die jetzt gestritten wird. Wenn eine Frau nach so kurzer Ehe so viel Geld haben will, dann muss da einiges im Argen sein bei den beiden. Pascal Fischer, leider ist nicht viel bekannt, nur erstmal, dass die beiden sich scheiden lassen wollen, ne?
Genau, das meldet die Promi-Seite TMZ zumindest. Die 30-Jährige habe am Montag den Antrag bei Gericht eingereicht. In Los Angeles ist das. Grund seien unüberbrückbare Differenzen. Ja, die kamen wohl ganz offensichtlich schon seit 15 Monaten Ehe dann raus. Kennengelernt haben die sich ja schon bei den Dreharbeiten zu The Rum Diary 2011.
Das ist momentan keine schöne Zeit für Johnny Depp.
Nee, überhaupt nicht. Erst vor wenigen Tagen ist ja seine Mutter gestorben. Er selbst ist 52, Mutter schon weg. Ja, und jetzt geht der Streit los. Heard will Unterhalt. Das Paar hat nämlich keinen Ehevertrag. Man hat ein bisschen auch das Gefühl, die halten sich jetzt wieder unfreiwillig in den Medien. Erst vor ein paar Wochen gab es ja diesen Streit um Amber Hearts Terrier. Die hatte sie unerlaubt nach Australien eingeführt, wo Johnny gerade den nächsten Fluch der Karibik dreht.
Das ist gerade mal ein paar Wochen her und jetzt direkt Scheidung. Ja, du hast die Hunde mit nach Australien genommen. Scheidung. Okay, Amber Heard und Johnny Depp, es ist vorbei. Dankeschön, Pascal.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Da wird ein Paar heimlich beim Sex im Wohnzimmer gefilmt und zwar vom Fernseher. Das war eine Meldung diese Woche, bei der wir stutzig geworden sind. Es geht da um ein britisches Paar, das behauptet, die Kamera im Smart TV, die oben drin ist wahrscheinlich für Skype oder so, die sei durch einen Hackerangriff geknackt worden. Kann da was dran sein? Ronald Eikenberg, Sicherheitsexperte von der Zeitschrift CT, was hältst du von dieser Nachricht?
Es ist in der Tat ein bisschen komisch. Also rein technisch geht das natürlich. Also da ist ein Gerät, was eine Kamera hat. Da läuft irgendeine Software drauf, die man wahrscheinlich angreifen kann. Wenn man da ein bisschen recherchiert, dann sieht man aber, dass wahrscheinlich, also es keinen Beleg dafür gibt, dass es so passiert ist. Der einzige Hinweis darauf ist wohl, dass das aus dem gleichen Winkel gefilmt wurde. Also dass da wohl auch ein Smart TV stand. Aber ob das tatsächlich die Kamera war des Smart TV oder ob das vielleicht eine separate Minikamera war, die da irgendwer installiert hat, das ist wohl nicht so ganz klar.
Kennst du andere Fälle, wo Ähnliches passiert ist, wo es vielleicht sogar mal mit einem Smart TV passiert ist?
Die Smart TVs sind da noch nicht so ganz akut in der Schusslinie der Angreifer, weil es einfach so viele verschiedene gibt und es ist auch gar nicht so einfach, sie anzugreifen. Sie sind ja nicht direkt übers Internet erreichbar. Und die Leute machen auch nicht allzu viel damit. Aber was tatsächlich ein Problem ist, das sind Notebook-Kameras. Es gibt Spionagefunktionen in ganz vielen Trojanern, die dann einfach die Kamera anzapfen. Und das ist tatsächlich auch schon passiert. Also da wurden Leute in intimen Situationen durch die Webcam ihres Notebooks beobachtet und die Videos sind dann ins Netz gestellt worden.
Aber wenn so ein Smart TV tatsächlich ans Netz angeschlossen ist, WLAN-fähig ist, dann kann das bei so einem Smart TV genauso passieren wie bei einem Handy, bei einem Laptop, bei einer kleinen Überwachungskamera mit WLAN-Anschluss, gibt es ja auch mittlerweile zu Hause. Gehen wir mit all diesen Dingern zu unvorsichtig um?
Das tun wir, das haben wir jetzt gerade vor ein paar Monaten gesehen. Da sind wir auf ganz viele, ich glaube sogar ein paar hundert oder ein paar tausende Kameras von Aldi aufmerksam geworden, die übers Internet erreichbar waren. Da ist man dann einfach draufgegangen, konnte man sehr leicht aufspüren und konnte sich dann ohne Zugangsdaten einloggen und dann in die Wohnzimmer, Schlafzimmer, was da auch immer gucken und dann auch noch diese Kamera fernsteuern. Also die war richtig mit Motor ausgestattet, man kann sie schwenken und das, ja, das zeigt schon, dass die Leute da sehr sorglos mit umgehen und das gilt grundsätzlich für alle Geräte, wo eine Kamera drin ist, Geräte, die mit dem Internet verbunden sind. Und das sind ja inzwischen ja, so fast alles, was man sich so neu kauft, ob es nur Notebook, Tablet, Smartphone, Smart TV ist. Alles ist, kann aufnehmen, kann aufzeichnen und ist auch mit dem Netz verbunden.
Aber wie wahrscheinlich ist das denn, dass diese Dinger gehackt werden?
Es besteht da schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wobei auch die Frage ist, wer das dann ist. Also es gibt wenig, so der normale Angreifer, sage ich mal, der Hacker, der will ja erstmal Geld verdienen und damit kann er nicht so ohne weiteres zu Barem kommen. Von daher ist es wahrscheinlicher, dass das Bekannter ist oder der vielleicht sogar der Partner, der eine Spionage-App auf dem Smartphone installiert oder eben Trojaner auf dem Rechner und darüber dann die Webcam anzapft.
Was können wir denn eigentlich tun, um uns zu schützen? Müssen wir dann ein Zettelchen, ein Post-it über die Kameras kleben?
Das ist die einfachste Variante tatsächlich. Also im Klebchen oder ein Pflaster oder was auch immer, einfach über die Kamera rüber. Aktuell sind so kleine Abdeckungen ganz angesagt. Also die kann man einfach drüber machen. Da ist mit einem Magneten eine Abdeckung drüber, die man hin und her schieben kann, zum Beispiel beim Smartphone, sodass man nicht immer ein Klebchen hat, mit dem man hantieren muss. Das zeigt auch, dass da ein gewisser Bedarf ist. Aber das ist tatsächlich der einfachste Weg, also einfach physisch sozusagen bedecken, dass da kein Licht mehr durchkommt. Und dann kann auch kein Trojaner den Zugriff wieder freischalten.
Und dann gibt es ja immer so Horrormeldungen, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Also wenn ich jetzt ein Smart TV habe und auf Standby schalte, ist es wahrscheinlich noch hackbarer, wie wenn ich tatsächlich den An-Aus-Knopf umlege.
In der Tat. Also solange die Geräte Strom haben, können sie angegriffen werden. Es gab Demonstrationen, wo so ein Smart TV mit einer speziellen Firmware versehen wurde, also mit einer speziellen Software und dann auch noch das Kamerabild ins Netz geschickt hat, obwohl er augenscheinlich ausgeschaltet war. Das gleiche gilt für Smartphones, also man schaltet die ja nie richtig aus, man macht ja nur das Display aus und auch in dem Zustand können natürlich auch Programme auf die Kamera zugreifen und Daten ins Netz schicken.
Wenn es richtig aus ist, dann ist gut.
Wenn ich beim Fernseher den Stecker ziehe oder da so einen Netzschalter habe, der tatsächlich den Strom wegnimmt, dann kann mir da nichts mehr passieren.
In der Radio Wissen Ronald Eikenberg, Sicherheitsexperte von der Zeitschrift CT, über gehackte Kameras in Smart TVs, in Laptops und in Smartphones.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
So, und jetzt bitte alle mal aufstehen. Wissenschaftler aus Texas haben nämlich festgestellt, dass Stehen nicht nur gesünder ist als Sitzen, es steigert auch die Produktivität. Sie haben zwei Gruppen von Callcenter-Mitarbeitern untersucht. Die eine Gruppe konnte ihre Tische hochfahren, um zwischendurch mal zu stehen. Die andere Gruppe hat den Tag gesessen. Die zwischendurch stehen konnten, waren demnach um etwa 46% produktiver als ihre sitzenden Kollegen. Dabei wurde die Zahl der erfolgreich abgeschlossenen Anfragen pro Stunde als Vergleichswert genommen. Interessant für die Wissenschaftler war, dass der Unterschied erst mit Verzögerung festzustellen war. Im ersten Monat der Untersuchung lagen beide Gruppen noch gleich auf. Erst ab dem zweiten Monat legten die Stehenden zu. Außerdem haben die Wissenschaftler nochmal ältere Studien belegt, die festgestellt hatten, dass zwischendurch mal Stehen die Gesundheit verbessern kann. Man könnte meinen, die Atomsprengköpfe der USA seien mit modernster Technik und den besten Computern der Welt geschützt, ist aber offenbar nicht so. Der amerikanische Rechnungshof berichtet, dass die Atomstreitkräfte der USA zum Teil noch mit Computern aus den 70er Jahren arbeiten. Zum Beispiel ein Kommando- und Kontrollsystem im Pentagon, das auf einem IBM-Computer der Serie 1 laufe und noch mit Floppy-Disks betrieben wird. Laut dem Bericht soll das System erst 2020 ausgetauscht werden. Die Floppy-Laufwerke sollen allerdings schon bis Ende nächsten Jahres neuen weichen. Die Rechnungsprüfer kritisieren, dass es sehr teuer ist, die alten Systeme am Laufen zu halten. Stattdessen solle lieber in moderne Computersysteme investiert werden. Das Pentagon hat aber in einer ersten Reaktion erklärt, dass das System weiter genutzt werde, weil es immer noch funktioniert. Wer zu viel arbeitet, riskiert eine psychische Krankheit. Forscher der Universität Bergen in Norwegen haben den Zusammenhang bei sogenannten Workaholics und psychischen Störungen festgestellt. Dafür haben sie Daten von mehr als 16.000 Arbeitern ausgewertet. Rund 8% waren ihrer Definition nach arbeitssüchtig. Diese krankhaften Arbeiter waren ungefähr 3-mal häufiger betroffen von psychischen Krankheiten als der Rest. Dabei waren die beiden häufigsten Symptome Angststörungen und ADHS, also Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsdefizit. Jeder dritte Jobsüchtige war davon betroffen. Jeder vierte leidete an Zwangsstörungen wie krankhafte Gedanken oder Zwangshandlungen. Und knapp 10% der Workaholics quälten Depressionen. Die norwegischen Wissenschaftler meinen, dass extremes Arbeiten ein Anzeichen für psychische Auffälligkeiten ist. Wann die übermäßige Arbeit aber die Störung verursacht oder die Störung dazu führt, dass sich Betroffene an viele Arbeit klammern, ist noch unklar.
Die Radio Wissen.
Die G7. Die sind seit 2 Jahren nur noch 7, denn vorher bei der G8 war ja noch Russland dabei. Jetzt nicht mehr, wobei die restlichen 7, also Japan, USA, Frankreich, Italien, Kanada, Deutschland, Großbritannien, immer mal gerne über Russland sprechen, so auch momentan. Diese G7, die treffen sich zurzeit in Japan und während die Politiker über die großen politischen Themen sprechen, da amüsiert sich Joachim Sauer, der Ehemann von Angela Merkel, zusammen mit den Ehefrauen der anderen beim Partnerprogramm. Ist doch schön, oder? Christiane Gronau ist für uns beim G7 Gipfel dabei. Christiane, was waren die großen Themen heute am ersten Tag des Gipfeltreffens?
Na, das größte Thema war das, was der Gastgeber, Japans Premier Shinzo Abe, ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt hat, nämlich die Wirtschaft. Da sind die 7 führenden Industriestaaten, also ihre Chefs, aber nur übereingekommen, dass man in Sachen Haushaltspolitik ein bisschen flexibler sein könnte, also was Ausgaben für Konjunkturpakete angeht, aber dass jeder selbst bestimmte, wann und wie viel er da sozusagen spendieren möchte. Außerdem gab es zwischen Japan und der Europäischen Union vielleicht noch mal sowas wie Gespräche. Zumindest hat man bestätigt, das Freihandelsabkommen, das geplant ist, voranzubringen. In diesem Jahr soll es noch unter Dach und Fach kommen.
Das hört sich alles sehr groß an, aber gleichzeitig wird auf einem G7-Gipfel ja auch nicht wirklich was beschlossen, oder?
Ja, das ist so. Es werden vor allem gute Absichten dokumentiert und man versichert sich derer und die werden dann auch in einem Dokument am Ende festgehalten. Aber das große Beschlussgremium, das ist der G7-Gipfel sicher nicht.
Und die große, vielleicht drohende Wirtschaftskrise war auch Thema?
Ja, denn alle Beteiligten haben ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass es vor allem ja in den Schwellenländern nicht mehr so gut läuft. Zum Beispiel Brasilien und Russland. In diesen beiden Ländern ist die Wirtschaft deutlich eingebrochen. In China wächst die Wirtschaft auch nicht mehr so stark. Und das sind ja genau die Länder, die all den hier versammelten Industriestaaten ihre Autos und ihre Maschinen abkaufen. Allerdings ist die Frage, was kann man jetzt daran ändern? Als Industriestaat. Japans Premier Shinzo Abe hat ja die Idee, dass man hier so ein internationales gemeinsames Konjunkturpaket verabschiedet. Davon wollen vor allem die Europäer nichts wissen. Besonders Bundeskanzlerin Merkel und auch Großbritanniens Premier David Cameron sind dagegen. Also da wird er wohl auf seiner Idee mit dem Konjunkturpaket ein bisschen sitzen bleiben.
Bei so einem Event reisen auch die Ehefrauen mit und diesmal ist auch Joachim Sauer dabei, der Mann von Angela Merkel. Die haben sich heute bei so einem, in Anführungsstrichen, Partnerprogramm vergnügt. Was haben die gemacht?
Ja, die waren ebenfalls wie die Männer, beziehungsweise im Fall von Joachim Sauer, seiner Frau, an dem berühmten Shinto-Schrein, diesem Ise-Schrein, der ja der bedeutendste Schrein der Shinto-Religion hier in Japan ist. Ein toller Ort, den ich auch besichtigt habe. Und er hat also den gleichen Gang dort erledigt wie seine Frau. Am Nachmittag ging es dann nach Mikimoto Island. Das ist die Perlentaucherinsel. Denn vor über 100 Jahren ist es da ja erstmals gelungen, einem Mann namens Mikimoto Perlen zu züchten. Und das haben sich dann die beteiligten Damen, die Ehefrau von Premier Shinzo Abe, die Frau des EU-Ratspräsidenten Donald Tusk und die sehr, sehr bunt gekleidete Ehefrau des neuen kanadischen Premiers Sophie Grégoire Trudeau. Sie haben zusammen mit Joachim Sauer sich also diese Perlenzucht anschauen dürfen.
Und Michelle Obama war nicht dabei, die war zu Hause ihre Oberarmmuskeln trainieren?
Ja, wissen wir nicht. Sowas wird natürlich nicht kommuniziert, da wird fein geschwiegen. Ebenso abwesend David Camerons Frau Samantha.
Und nochmal zurück zu Joachim Sauer. Können wir da irgendwas reininterpretieren, dass er dabei war? Weil der hält sich doch normalerweise irgendwie aus öffentlichen Auftritten raus. Will Frau Merkel ihr Image aufpolieren?
Ja, ich weiß es nicht. Wir haben auch überlegt, zumal der Aufenthalt ja wahnsinnig kurz ist, eigentlich noch nicht mal viel mehr als 24 Stunden, die sich beide hier in Japan aufhalten. Und das ist ziemlich, ziemlich anstrengend nach so einem langen Flug plus dem ganzen Programm, was hier folgt. Andererseits, vielleicht hat er sich auch einfach gesagt, das ist ein toller Termin. Da gibt es schöne Sachen zu sehen, nicht nur den Shinto-Schrein. Ich möchte einfach mal mitkommen. Wir wissen es nicht.
Christiane Kronau beim G7-Gipfel in Japan.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Pascal Fischer kommt immer mit so Zetteln rein und jetzt mit der Überschrift: Schreie im Park führen zu Fahndungserfolg. Schreie im Park führen zu Fahndungserfolg. Da wären wir natürlich neugierig.
Ja, wahrscheinlich waren das auch sehr spitze oder gutturale Schreie.
Ja.
Die erklangen in zwei Brücken in Rheinland-Pfalz. Das hat die Polizei von dort gemeldet. Da haben Anwohner Schreie in einem Park gehört und die Polizei gerufen. Und die hat dann einen 25-Jährigen und eine 30-Jährige im Gras gefunden. Nackt.
Ist bei, okay.
Ja, bei eindeutigen Tätigkeiten.
Ist auch okay,
ja.
Oder?
Ja, wart mal ab. Die Frau hat die Beamten dann aber getreten und gespuckt.
Ist
und
nicht okay.
Ist nicht okay. Und ständig falsche Personalien angegeben. Kein Wunder, sie wurde nämlich schon polizeilich gesucht, weil sie eine Haftstrafe verbüßen sollte. Naja, das haben die Beamten dann doch rausgekriegt und dann ging's ab ins Gefängnis.
Parksex und dann Knast. Dankeschön, Pascal. Mein Gott, hier ist die Radio Wissen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und das war's von uns. Mein Name ist Ralf Günther und Pascal Fischer sagt auch
tschüss.
Tschüss.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.